SWR Kultur Hörbuch. Sag mir, was ich bin, von Una Mannion. Folge 3. Es liest Isabella Bartdorf. 7. Nessa, 1998. Sie hatten gleich mehrere Bündel lange schwarze Gummischlangen im Billigladen gekauft. Huh, sieht aus wie ein Nest. Ich glaube, die bewegen sich sogar. Nessa zog sie aus der Plastiktüte und legte sie sich über den Schoß. Dina setzte sich vor sie auf einen niedrigen Hocker und Nessa teilte Haarsträhnen ab und bearbeitete sie mit dem Lockenstab. Dann wob sie eine nach der anderen die Schlangen in die Locken, die Köpfe nach unten, die Schwänze mit Haarnadeln und Spangen festgesteckt. Sie glitten Dina über Rücken und Schultern, die Mäuler aufgerissen, bereit zum Angriff. Oh, die sind vielleicht schwer? Dina schaute in den Spiegel und bewegte den Kopf leicht nach links und rechts, um die Schlangen in Bewegung zu bringen. Nessa stäubte ihr weißen Puder auf die Wangen und umrandete ihr die Augen erst mit dickem schwarzem Kajal, dann mit dunkelrotem Lidschatten. Dinas Lippen schminkte sie in der gleichen Farbe. Ihr wadenlanges Kleid war aus weißem Jerseystoff und schmiegte sich eng an Brüste und Hüften. Nessa hatte es ausgesucht. Sie waren wie Tag und Nacht. Dina groß und kurvig, Nessa mager. Dinas dunkle Locken reichten ihr bis zum Ellbogen. Nessas fedriger blonder Bob wuchs nie über Schulterlänge hinaus. Dina war sanft, Nessa bissig. Dina leichtgläubig, Nessa zynisch. Alle liebten Dina. Nessa hingegen weniger, zumindest nicht auf Anhieb. »Für eine Gorgone bist du ziemlich schön«, bemerkte Nessa. Dina musterte sich im Spiegel. »Ja Gott, ja. Irgendwie schon.« Nessa ging als die Frau aus dem Gemälde American Gothic, interpretierte es allerdings als Gothic-Gothic. Tiefe Augenringe, kalkweißes Gesicht, Blutspritzer auf den Wangen, an den Händen, auf der Kittelschürze. Den Kopf des Farmers hatte sie ausgedruckt und auf ihre Heugabel gespießt. Sie waren mit Molly vor dem Engel an der 30th Street Station verabredet, Dinas und Nessas traditioneller Treffpunkt. Ihre Mutter hatte damit angefangen. »Wir treffen uns dann am Engel«, sagte sie immer, wenn sie zur Mamas Parade, am Neujahrstag, zum Shoppen oder aus irgendwelchen anderen Gründen in der Stadt waren. Der Erzengel Michael, sein aufrechter Bronzekörper über 12 Meter hoch, rettete einen toten Soldaten aus den Flammen des Zweiten Weltkriegs. Molly wartete schon, lehnte am Sockel, in einen blauen Umhang gehüllt, auf dem Kopf ein goldenes Diadem aus Pappe. »Du gehst also als Prinzessin?« höhnte Nessa. Erst kürzlich hatte Molly ihnen einen Vortrag über sexualisierte Halloween-Kostüme gehalten. »Als Amazonenprinzessin«, verbesserte Molly sie. »Hier ist mein goldenes Lasso der Wahrheit.« Sie präsentierte ihnen ein gelbes Springseil und warf ihren Umhang zurück. Nessa und Dina prusteten los. Molly war als Wonder Woman verkleidet. Zum Ganzkörpertrikot trug sie einen goldenen Seidenrock. Am Bahnsteig der Paoli Local standen noch etwa 20 weitere Kostümierte. Dazwischen eine Handvoll der üblichen Pendler mit Aktentaschen, die erst spät aus dem Büro gekommen waren. Ein Bill Clinton war dabei, der sich gar nicht groß von den Heimfahrenden unterschied. Und 3 Monica Lewinskys. Als sie in die erleuchtete Bahn stiegen, gab es Beifall. »Wahnsinnsschlangen«, rief jemand. Jemand anderes stimmte bei Mollys Anblick den Wonder Woman-Titelsong an. »Siehst du?« Molly stieß Nessa in die Seite. »Ich werde überall erkannt.« Eine der Monica Lewinskys im blauen Kleid mit aufgemalten weißen Flecken verteilte Jello-Shots. Jemand witzelte, das müsse heute wohl Bills Glückstag sein. Bill Clinton saß auf der anderen Seite des Gangs. Die Maske bedeckte seinen ganzen Kopf und er hielt den Blick auf seine Schuhe gerichtet. Es war ihm offensichtlich peinlich. »Das ist doch dieser Schüchterne aus der Radiologie«, flüsterte Molly. »Der hat 0 Rückgrat. Das kann ja nichts werden.« Bills übergroßer Kopf wandte sich ihnen zu, als hätte er das gehört. »Oh, er tut mir ja so leid«, flüsterte Nessa zurück. »Mach's für die Station, Molly. Hör auf, Nessa. Ich sag dir doch, Sex aus Mitleid läuft mit mir nicht mehr.« Es war einer von diesen speziellen Abenden. perlend, randvoll, erwartungsfroh. Als sie in Narberth aus der Bahn stiegen, hing über dem Ort ein praller Erntemond. Die Luft war bereits herbstlich kühl. Kostümierte Kinder zogen in Grüppchen über die Straße, schwer beladen mit den erbeuteten Süßigkeiten. Die Älteren hielten die Jüngeren an der Hand. Dina hakte sich bei Nessa unter und zog sie an sich.
»Wie wir früher an Halloween.«
»Ja«, sagte Nessa. Sie empfand die gleiche schmerzliche Nostalgie. Der Weg in die Montgomery Avenue entlang, das schwarze Tor der katholischen Mädchenschule, die Bäume, die breite Straße, der viele Platz und ein Hauch von verfeuertem Holz, Apfel- oder Kirschbaumholz, irgendwas gut Duftendes jedenfalls. Blätter trudelten über die Straße, ausgehöhlte Kürbisfratzen mit Kerzen darin, eine Note von versenktem Fruchtfleisch in der Luft. Ein stechendes Gefühl von Verlust. Dina neben ihr strahlte. Der Abend vertrieb die Erinnerung an die Zeit am College, als sie depressiv und apathisch gewesen war. Hier waren sie, unterwegs zu einer Party. Sie hatten den ganzen Abend und überhaupt noch alles vor sich. Eine lange baumbestandene Auffahrt, von Kerzen in Windlichtern erleuchtet, führte zum Haus, einem steinernen Anwesen mit einem Türmchen am Ostflügel.
»Ob wir wohl über eine Zugbrücke müssen?«, witzelte jemand.
Drinnen beanspruchte ein DJ-Pult eine Ecke der großen Eingangshalle. Blinkende Discolichter tauchten die Holzdielen in bunte Farben. Ein paar Leute tanzten bereits. Molly holte ihnen 3 Margaritas, dann zog es sie zur Musik. Nessa tanzte mit einem Backstreet Boy. Er erzählte ihr, er sei Investmentbanker. Das Gemälde American Gothic sagte ihm nichts und er wusste auch nicht, wer die Medusa ist. Aber Wonder Woman kannte er. Als der DJ Thriller auflegte, zog sich Nessa an den Rand der Tanzfläche zurück. Molly und Dina hatten die Choreografie komplett drauf. Inmitten des Schleiers aus wirbelnden Lichtern, Jello-Shots und Gin sah Nessa einen Mann an der Tür stehen. Er lehnte mit der Schulter am Türrahmen und starrte Dina an. Etwas an ihm machte Nessa stutzig. Dieses unverfrorene, schamlose Starren. So anders. Kein Kostüm. Älter. Irgendetwas war da. Aber dann drehte sie sich weg und dachte nicht weiter daran. Dina zog immer Blicke auf sich. An der Bar erklärte ihr Che Guevara, er sei Marxist.
»Und auf welcher Station bist du?« rief er über die Musik hinweg.
Nessa schüttelte den Kopf.
»Ich bin nicht in der Pflege.« »Alle hier sind in der Pflege.«
Aber dann wollte er gar nicht wissen, was sie denn sonst machte, wenn sie nicht in der Krankenpflege war. Stattdessen fing er wieder von bürgerlichem Denken und der mittelständischen Kleingeistigkeit an und warf sie im Eifer seines Sermons gleich mit in diese Kategorie. Sie sagte, sie müsse zur Toilette und ging wieder tanzen. Dina sah sie erst am Ende des Abends wieder. Die ganze Gruppe, die mit der Bahn gekommen war, versammelte sich wieder am Eingang. Alle zogen ihre Mäntel an. In einer Viertelstunde mussten sie am Bahnhof sein. Und keine Spur von Molly.
»Hast du sie nicht gesehen?« fragte Dina.
»Ewig nicht«, sagte Nessa. »Da hat sie auf der Treppe mit irgendwem geredet. Sie war ganz schön dicht.«
Dina hatte einen Mann dabei, der etwas älter aussah. Militärgrüne Cargohose, Wanderstiefel, graues T-Shirt, darüber ein Flanellhemd. War das ein ironisches Normalo-Kostüm? Hätte er noch einen Cowboyhut aufgehabt, Nessa hätte vermutet, dass er als der Pferdeflüsterer gekommen war. Sie zerbrach sich den Kopf, wo sie ihn schon mal gesehen hatte. Dann fiel es ihr wieder ein. Der Mann im Türrahmen. Attraktiv. Betrunken wie sie war, registrierte sie trotzdem die besitzergreifende Männerhand unten an Dinas Rücken, wie um sie zu beschützen, aber auch um sie zu lenken. Registrierte sie und vergaß sie sofort. Er sagte, er sei mit dem Wagen da, fahre in die Stadt. Er werde ihnen helfen, Molly zu finden, sie alle nach Hause bringen. Da tauchte Molly auf, stand schwankend neben ihnen, entschuldigte sich, musste dringend ins Bett.
»Nehmt ihr die Bahn«, raunte Dina ihnen zu.
Offensichtlich mochte sie den Kerl genug, um sie beide abzuservieren und Nessa die Verantwortung für Molly aufzubürden.
»Ja, okay«, sagte Nessa. An der 30th Street Station würden sie schon ein Taxi auftreiben. Molly konnte bei ihr pennen. Dina wirkte so glücklich.
3 Wochen später rief Dina an, während Nessa gerade in der Küche Plastik aus dem Müll fischte.
Meine scheiß Mitbewohnerinnen trennen einfach den Müll nicht.
Ich ziehe zu Lukas.
Nessa ließ den Recyclingbeutel fallen, den sie in der Hand hielt, und richtete sich auf. In der anderen Hand noch eine zerdrückte Colaflasche, das Telefon zwischen Kinn und Schulter geklemmt.
Zu wem?
Zu dem Mann, der mich an Halloween nach Hause gefahren hat.
Aber der ist doch viel älter als du, wollte Nessa sagen. Und du hast ihn gerade erst kennengelernt, bist du noch ganz dicht? Und was ist mit Molly?
Meine Miete zahle ich ja noch bis Jahresende weiter. Dina ging gleich in Abwehrhaltung.
Aber ihr habt die Wohnung zusammen gemietet.
Molly kennt Gott und die Welt. Die findet schon jemand Neues.
Ist es nicht ein bisschen plötzlich?
Nessa, kannst du vielleicht einfach sagen, dass du dich für mich freust?
Nessa atmete langsam aus. Hast du es Mom und Dad schon erzählt?
Noch nicht. Ich bin immerhin 25. Sie werden es überleben.
Molly mochte Lukas nicht. Und im Moment, sagte sie, habe sie auch keine Lust, sich noch groß mit Dina abzugeben.
Nessa ließ das Telefon kurz sinken. Dina und Molly waren unzertrennlich. Sie stritten sich nie.
Was?
Sie war verwirrt. Eigentlich hatte sie nur angerufen, um zu fragen, wann sie sich alle vor Weihnachten treffen würden, so wie sie es immer taten.
Ich halt's nicht aus, dass er ständig für sie spricht. Und vor allem halte ich's nicht aus, dass sie ihn einfach lässt und dass ich gar nicht mehr existiere, seit sie ihn kennt.
Molly, du bist ihre beste Freundin, aber sie ist in einer neuen Beziehung, du kennst das doch.
Das ist es nicht. Ich kann das gar nicht so genau erklären. Aber an dem Morgen, als er kam, um Dinas Sachen abzuholen, da hat er mir die Miete für die nächsten 3 Monate gegeben und mich gefragt, welche von ihren Möbeln ich nicht mehr brauchen würde, weil er die dann in seinen Pickup packen und zum Heilsarmeeladen in der Market Street fahren würde. Und als ich Dina gefragt habe, willst du denn gar nichts von deinen Sachen behalten? Da sagt sie, das wäre doch alles so ein studentisches Sammelsurium und würde gar nicht zu seinen Sachen passen.
Molly war immer lauter geworden. Sie war außer sich.
Nessa hörte zu.
Molly war in Bezug auf Dina schon immer etwas besitzergreifend gewesen.
Dina und ich haben 5 Jahre zusammen gewohnt. Ich war die ganze Zeit für sie da, also wirklich die ganze Zeit, du weißt schon, selbst in der schlimmsten Phase. Und dann erwähnt sie nur ganz beiläufig, dass sie auszieht? Ich habe zu Lukas gesagt, vielleicht sollte sie die Wohnung erstmal behalten und auch ihre Möbel, falls das mit dem Zusammenleben mit dir nicht funktioniert. Und dass ich warten würde und sie vorläufig alles hier bei mir lassen könne.
Da war der vielleicht stinkig. Er meinte, sie kommt nicht zurück. Und ich nur, dann behalte ich eben alles.
Du kannst jederzeit zurückkommen, Dina.
Und Dina hat kein Wort gesagt. Wir stehen da und streiten uns ganz zivilisiert über alles, was sie besitzt, die ganzen Sachen, die sie auf Flohmärkten, in Trödelläden und beim Sperrmüll gefunden hat. Sachen, die ihm natürlich nichts bedeuten, aber es hat mich einfach richtig sauer gemacht, dass sie das alles einfach wegwerfen will, weil er bei sich zu Hause lauter neuen stimmigen Kram hat, den er sich in der Möbelabteilung von Bloomingdale's hat zusammenstellen lassen oder sowas, nur weil er sich's leisten kann.
Als hätte sich am anderen Ende der Leitung eine Schleuse geöffnet.
Bevor Dina ausgezogen ist, fuhr Molly fort, also bei unserer ersten gemeinsamen Schicht, nachdem sie ihn kennengelernt hatte, da hat er draußen vor dem Hintereingang am Krankenhaus im Wagen auf sie gewartet. Sie war ganz aufgeregt, erster Liebesrausch und so, du weißt schon. Aber seither gab es viele Male, da wusste ich, sie wäre viel lieber mit mir zur U-Bahn gegangen, so wie wir es immer gemacht haben, um den Tag zu besprechen, die Babys und die Mütter und die richtig schwierigen Fälle, was weiß ich. Einfach bisschen Dampf ablassen. Aber immer stand er da und wartete, jeden verdammten Abend. Und dann waren sie natürlich vor mir in der Wohnung und draußen stand dieser Pickup. Ich weiß auch nicht. Wir haben alle dasselbe Ziel, aber nein, Molly, du fährst mit der U-Bahn, sie gehört nämlich zu mir und das ist exklusiv. Dabei bin ich mir sicher, dass Dina ihn gefragt hat, wollen wir Molly nicht mitnehmen, weil sie eben so ist, sie denkt an andere. Was wiederum heißt, er wollte nicht und sie fand das dann am Ende in Ordnung. Insofern, nein. Ich komme gerade echt nicht klar mit ihr. Und ich bin's auch leid, ständig so einen Eiertanz aufzuführen, damit sie sich nur ja nicht aufregt und wieder in die Depression abrutscht oder sowas. Entschuldige. Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen.
Nessa stieg mit ihrem Videorekorder unterm Arm in die U-Bahn. Lukas hatte keinen. Dann ging sie zu Fuß bis zu Dinas neuem Haus im Süden der Stadt. In den Bäumen hingen weihnachtliche Lichterketten. An den Türen Kränze mit roten Schleifen. Als Nessa vor der Haustür stand, kam sie sich vor, als würde sie bei irgendjemandes Eltern klingeln. Dina war noch in Arbeitskleidung. Sie führte Nessa ins Wohnzimmer. Die Schiebefenster gingen zur Straße. Die Einrichtung war kühl und modern. Es sah aus wie in einem Möbelhaus und roch nach neuem Teppichboden. Nessa stöberte herum, neugierig darauf, was das Haus ihr über Lukas verraten würde. Etliche Bücher, Politikerbiografien, Zeitgeschichte, zwei Regale mit Büchern über Software und Programmieren. Nessa zog eines mit rötlichem Rücken hervor. Applied Cryptography, angewandte Kryptographie. Vorne auf dem Einband war ein Aquarell zu sehen, das über seinen Rand hinausging, und ein Werbezitat aus der Zeitschrift Wired, das Buch, das die National Security Agency nie publiziert sehen wollte. Nessa schob es an seinen Platz zurück. Ein halbvolles Regal mit Lyrik und Romanen. Dinas Bücher. Die Küche kam direkt aus dem Katalog. Nirgendwo Krimskrams. Molly und Dina hatten immer irgendwelchen Küchenkitsch angeschleppt. Geschirrtücher mit peinlichen Sprüchen, einen Hahn aus Keramik, christliche Flyer, die vor Hölle und Verdammnis warnten und die sie mit lustigen Magneten an den Kühlschrank klebten. Aber diese Küche war durchdesignt und steril. Jetzt stand Dina wieder in der Tür. »Wie findest du's?« »Schön.« Nessa wusste, dass das eine nichtssagende, gleichgültige Antwort war, die Dina enttäuschte. Aber sie konnte ja schlecht sagen, seelenlos und spießig. Während Dina den Videorekorder anschloss, schob Nessa eine Tür auf, die vom Wohnzimmer abging. Ein Büro. Ein Rechner mit mehreren Bildschirmen. An der Wand Landkarten. »Das ist Lukas Büro«, sagte Dina. Nessa schwieg. »Nessa? Hörst du schlecht? Raus da, das ist sein Büro!« Dina hatte erzählt, dass er im Bereich Software-Sicherheit arbeitete. Kein Schnickschnack, keine Fotos von Verwandten oder Studienabschlussfeiern. Nessa setzte sich aufs Sofa und wartete, während Dina noch hinten am Fernseher fummelte. Sie war gereizt und wünschte sich fast, sie wäre gar nicht gekommen. »Wo sind deine Sachen?« »Was für Sachen?« Dina kniete mit dem Videorekorder auf dem Boden, sah mit verständnisloser Miene auf. »Die Collagen zum Beispiel, die ich für dich gemacht und gerahmt habe?« Dina schaute weg. »Ach, vergiss es«, sagte Nessa. Es kam ihr vor, als hätte ihre Schwester sich ganz dem Leben eines anderen Menschen gefügt. Und von ihrem eigenen wäre nichts übrig als ein paar Romane. Wo waren ihre Familienfotos? Die Kunstdrucke, die sie sich gekauft hatte. Dina ging nach oben, um ihren Schlafanzug anzuziehen, und Nessa blieb wartend auf dem Sofa sitzen, ein Kissen im Arm, das sie aus dem Pottery Barn-Katalog wiedererkannte. Dieses ganze Haus machte sie wütend. Dina kam mit einer Decke zurück nach unten. Nessa hatte ihren Rucksack geöffnet. »Ich habe die drei Sachen mitgebracht, die du am liebsten magst. Doritos Original Flavor?« Sie schüttelte die beiden großen blauen Tüten. »Ein Schweinchen namens Babe auf Video und zwei Flaschen Glen Allen Chardonnay.« Dina lächelte.
»Und ich habe die Decke dabei.«
Im Kühlschrank stand nur Gesundes. Nessa musste ein paar Joghurtbecher beiseite räumen, um Platz für die Flaschen zu schaffen. Frisches Gemüse, Biomarken. »Oh Gott, ist der so ein Öko?« Dina lachte. »Ja.« »Irgendwie schon. Wir essen sehr gesund. Bei jeder Mahlzeit. Junkfood ist nicht mehr.« »Na, heute Abend werden wir uns ordentlich vergiften. Gib mir mal zwei Gläser und eine Schüssel für die hier. Wo steckt er denn überhaupt?«
»Unterwegs, mit ein paar Freunden von der Arbeit. Er wollte uns Raum geben für unseren Schwesternabend.«
Dina breitete die Decke über das Sofa und sie zogen sie beide bis zum Kinn hinauf. die Schüssel mit den Tortilla-Chips zwischen sich, die Füße auf dem gläsernen Couchtisch. Während der Vorspann lief, sagte Nessa, er hat noch gar nicht richtig angefangen und ich bin schon wieder traurig, dass er vorbei ist. Wollen wir ihn Weihnachten nochmal schauen? Dina schwieg. Dina? Was Dina nicht sagte, hing zwischen ihnen und Nessa wusste Bescheid. Du kommst Weihnachten nicht nach Hause? Es ist einfach so, dass Lukas seit Jahren kein Familienweihnachten mehr hatte und er möchte so gern, dass wir zusammen sind. Dinas Stimme klang leise und zögerlich. Mehr Familiendröhnung als bei uns an Weihnachten geht ja wohl nicht. Also bring ihn mit zu uns. Mom und Dad haben sicher nichts dagegen. Sie werden aber sehr wohl was dagegen haben, wenn du nicht kommst. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Wieso denn nicht? Ist doch nichts dabei. Du steigst einfach ins Auto und fährst zu uns nach Hause. Zusammen mit Lukas. Er fühlt sich in größeren Gruppen einfach nicht wohl. Und eigentlich möchte er, dass wir an unserem ersten Weihnachten unter uns sind. Er will, dass ihr an Weihnachten nur zu zweit seid? Ihr seid doch schon bei allem anderen nur zu zweit. Verdammt nochmal, Dina, es ist Weihnachten. Wir waren immer alle da. Du musst kommen. Bring ihn halt wenigstens zum Essen mit. Dina rutschte auf dem Sofa von ihr weg, ließ die Decke bis zur Hüfte herunterfallen. Du sollst Weihnachten mit uns verbringen. Nicht dich hier mit einem Typen einigeln, den du gerade erst kennengelernt hast, verdammt. Ich kapier's einfach nicht. Herrgott, Nessa, wir wollen einfach nur unser erstes Weihnachten allein verbringen. Mach mir deshalb nicht die Hölle heiß. Nessa stürzte ihren Bein zu schnell herunter. Vielleicht war sie ja wirklich im Unrecht. Es war unvermeidlich, dass sie irgendwann anfangen würden, Weihnachten nicht mehr zusammen zu verbringen. Wahrscheinlich war sie einfach unvernünftig. Sie gab sich Mühe, erstmal Babe zu schauen, so wie früher. Und nach einer Weile fühlte es sich auch wieder so an. Sie sprachen gemeinsam den Text mit, Nessa den von Fly, dem Schäferhund, Dina den von Babe. Als der Film zu Ende war, hatte sie fast vergessen, was Dina gesagt hatte. Sie saßen zusammen auf dem Sofa und redeten, ohne das Licht anzumachen. Als sie hörten, wie die Tür aufgeschlossen wurde, nahm Dina die Füße vom Tisch und setzte sich gerade hin. Dina lümmelt nicht rum, wenn ihr Freund da ist. Das kam auf Nessas Liste der Dinge, die sie störten. Sie ließ ihre Füße, wo sie waren, und ärgerte sich prompt auch wieder wegen Weihnachten. Sie hatten die zweite Flasche Wein schon zur Hälfte geleert, das meiste davon hatte Nessa getrunken, und entsprechend egal war es ihr, was für einen Eindruck Lukas von ihr bekommen würde. Er machte Licht, noch in Bürokleidung, das weiße Hemd am Kragen aufgeknöpft, die Krawatte gelockert. Er hatte stahlblaue Augen und sein Blick verstörte Nessa. Unvermittelt hatte sie wieder das Bild vor Augen, wie er auf der Party im Türrahmen stand. Sie musste sich aktiv darauf konzentrieren, wegzusehen. Trotz Winter war sein Gesicht gebräunt wie bei einem Skifahrer. Dina hatte erzählt, dass er sehr viel Zeit draußen verbrachte, beim Jagen und Angeln. Nessa erinnerte sich noch, in welchem Ton Dina das gesagt hatte. Als wäre es die moralisch wertvollere Art zu leben. »Du musst Nessa sein«, sagte er. Sie stand auf, um ihm die Hand zu geben, und stieß dabei die Schüssel um. Krümel flogen auf den Tisch und den Boden. Scheiße. Sorry. Und vielleicht lag es ja am Wein oder daran, wie peinlich das alles war. Jedenfalls fing sie an zu lachen. Und er lachte mit. Dina las die größeren Krümel mit zwei Fingern auf und sammelte sie in der Hand. »Wir haben uns ja an Halloween schon kurz gesehen«, sagte sie. »Oder ich dich zumindest. Ich war auch auf der Party.« Er setzte sich, also tat sie es ihm gleich. Sie plauderten über Nessas Studium an der Penn und das Praktikum, das sie im kommenden Sommer bei der Stadt machen würde. Sie sollte mit 6 Künstlerinnen und Künstlern aus Philadelphia an einem Projekt arbeiten, um auszuloten, wie Räume gelöscht oder verdeckt wurden, durch Baumaßnahmen, die Natur oder den Verfall. Wie Texte von anderen Texten überschrieben wurden. »Weißt du, was ein Palimpsest ist?«, fragte sie. Wie war sie bloß so plötzlich dort gelandet? Bei etwas so Entlegenem und doch so Persönlichem? Sie verriet ihm zu viel von sich. Ich kenne das Wort vom Programmieren. Da benutzt man es, um eine gespeicherte Erinnerung auszulöschen und neu zu überschreiben. Ja, also, die Künstlerinnen und Künstler in diesem Projekt interessieren sich alle für Räume, also konkrete Stadtviertel, Gebäude, Institute, Grünflächen, ganz egal, die allmählich verschwinden oder schon verschwunden sind. Ihre Arbeiten haben alle die Gemeinsamkeit, dass das Vergangene durchscheint, obwohl der jeweilige Text von etwas anderem überschrieben wurde. Das können ganz konkrete Spuren wie Fundamente, Mauern, Ruinen sein, aber auch Geschichten, Musikstücke, Erinnerungen.
Und das gehört alles dazu, wenn man Kunstkonservierung studiert? Ich hätte gedacht, du restaurierst Gemälde aus dem 17. Jahrhundert oder sowas.
Klar, aber auch das fällt noch irgendwie unter Restaurierungsarbeit. Ich hatte für ein Seminar angefangen, Interviews mit Kunstschaffenden über Themen wie Orte und Verschwinden zu führen. Dann hat das Projekt an Fahrt aufgenommen und ist auf Interesse gestoßen. Es gibt sogar ein Honorar für die Künstlerinnen und Künstler. Das ist sehr schön.
Sicher gut investierte Steuergelder, erwiderte Lukas.
Vielleicht war er ja doch gar nicht so schlimm. Er verschwand in der Küche und kam mit einer Flasche Becks zurück. Nessa wollte wissen, was ihn nach Philadelphia geführt hatte. Er erzählte, er sei fürs College hergekommen, habe dann noch ein weiterführendes Studium absolviert, eine Stelle gefunden und sei geblieben. Mit einem ploppenden Geräusch öffnete er sein Bier. Philadelphia gefalle ihm, obwohl er eigentlich nicht sonderlich gern in einer Großstadt lebe.
»Warst du schon mal im Umland?«, fragte Nessa. »Für den Moment war alles normal, sogar richtig nett.«
»Ein paar Mal, ja. Zum Wandern und Paddeln.« »Du musst mal unsere Eltern kennenlernen«, sagte Nessa. »Die wohnen außerhalb.«
»Ja, gerne. Irgendwann. Sie klingen toll.«
»Da fällt mir was ein.«
Es klang viel zu munter.
»Komm doch einfach zum Weihnachtsessen.«
Sie hörte Dina neben sich aufseufzen, sah, wie Lukas Dina musterte, als wollte er herausfinden, was sie besprochen hatten, ob er in eine Falle gelockt worden war. Er stellte sein Bier ab.
»Hat Dina es dir nicht erzählt? Wir wollen Weihnachten dieses Jahr zusammen feiern.«
»Oh, Dina käme natürlich auch. Das wäre ja sonst ein bisschen komisch, wenn du Weihnachten mit uns feierst und sie ist nicht dabei.«
Nessa kicherte gekünstelt, als hätte er das ernsthaft missverstanden. »Ich meinte, dass Dina und ich an unserem ersten Weihnachten unter uns bleiben wollen.« Jetzt fielen ihm die Weinflaschen auf dem Tisch auf. Er griff sich mit jeder Hand eine Flasche, hielt sie ins Licht, warf Nessa einen Blick zu. Sie sah die Schuldzuweisung. Er verschwand Richtung Küche. Nessa kam ihm nach. Jetzt hatte er sie endgültig wütend gemacht. Selbstgefälliges Arschloch. »Lass dich nicht provozieren«, schärfte sie sich immer wieder ein.
»Ja, das hat sie erwähnt, aber in unserer Familie haben wir Weihnachten bisher immer zusammen gefeiert. Es wäre ein echter Schlag für meine Eltern, wenn Dina nicht nach Hause käme. Ehrlich gesagt, für uns alle.«
Sie stellte sich so, dass der Küchentisch zwischen ihnen war. Lukas sah sie direkt an.
»Dann passt du also auf deine große Schwester auf?«
Er lachte, aber darin klang auch eine Schärfe mit.
Nessa richtete den Blick auf ihn und gab sich Mühe, jeden Anflug von Ärger zu verbannen.
»Im Namen meiner Eltern lade ich Dina und dich hiermit offiziell zum Essen am ersten Weihnachtstag ein. Bei uns zu Hause in Havertown, 3 Uhr nachmittags.«
»Bitte«, sagte Dina in den Raum hinein. Sie stand noch draußen vor der Küchentür.
Lukas lachte nur.
»Einladung angenommen. Was wäre ein passendes Mitbringsel?«
»Eine Flasche Jameson und du hast unseren Vater am Haken.«
»Abgemacht. Wir kommen.«
»Gut«, sagte Nessa. »Dann wäre es ja geklärt.« »Ich breche dann jetzt mal auf.«
Dem Abend war alle Luft ausgegangen und Dina wirkte wie erschlagen. Draußen vergrub Nessa die Hände in den Taschen und marschierte zurück zur U-Bahn. Was zum Geier war da los? Ein paar versprengte Schneeflocken schwebten in der Luft. Sie zog den Kopf zwischen die Schultern. Den Videorekorder hatte sie vergessen. Immerhin ein Grund, nochmal hinzugehen und Dina zu besuchen. Während sie in der Market Frankfurt Line Richtung Westen zurück nach Hause ratterte, hatte sie Mollys Worte wieder im Ohr. Ich halt's nicht aus, dass er ständig für sie spricht. Genau das hatte er heute getan. Wir. Unter uns. Und Dina hatte einfach dagesessen und nichts gesagt. Als wäre sie gar nicht richtig dabei. Das erinnerte Nessa daran, wie Dina gewesen war, als es ihr nicht gut ging. Unerreichbar. Leer. Acht. Nessa. 2003. Die irischen Arbeiter waren immer da gewesen. Seit Nessa denken konnte, gab es sie. Sie standen mit ihren Pickups vor dem Haus, kamen zum Sonntagsessen hinten im Garten, wo sie Bier tranken und beim Grillen halfen. Sie kamen und verschwanden wieder. Studenten mit J1-Visa, aus Dörfern in Galway, wo auch ihr Vater aufgewachsen war. Ortsnamen wie Kinvara, Carvonine, Carnamadra. Männer, die John Joe, Patrick, Michael oder Ashin hießen. Cousins und deren Freunde. John Garvey ließ sie dann den Sommer über für sein Bauunternehmen arbeiten. Und sie erledigten auch alle möglichen Dinge im Haus, teerten die Einfahrt, deckten das Dach neu, fließten das Bad. Nessas Vater unterhielt sich so gern mit ihnen. Über Gott und die Welt reden, nannte er das immer. Sie berichteten ihm von alten Bekannten, die noch am Leben waren, erzählten Geschichten, brachten ihn zum Lachen. Klatsch und Tratsch, Aufträge, schwierige Kunden und Witze, die Nessa nicht verstand. Sie verstand sie nie besonders gut. How are ya? Irgendwann begriff sie, dass das How are you heißen sollte, dass sie fragten, wie es ihr ging, aber alles in einem Wort. Was macht die Kunst, fragten sie. Und Nessa wollte schon von ihrer Arbeit erzählen, bis ihr klar wurde, dass sie gar nicht diese Kunst meinten, sondern die des Lebens, der Welt, des Universums. Die Jungs, wie Joey sie immer nannte, sollten schon wenige Tage nach der Schlüsselübergabe mit der Arbeit am Haus anfangen. Ein paar von ihnen arbeiteten bereits den dritten Sommer in Folge bei ihrem Vater. Andere traten in die Fußstapfen ihrer älteren Brüder, die vor ihnen dagewesen waren. Auch ihre Väter und Onkel hatten schon Sommerjobs bei John Garvey gehabt. Joey verbrachte immer gern Zeit mit ihnen. Sie zogen durch die Kneipen in Havertown und Ardmore oder durch die in der Stadt. Sogar nach Irland war er gereist, um sie zu besuchen. Nessas Vater kehrte nie zurück. Seine Geschwister kamen mit ihren Kindern, Nessas Cousins und Cousinen, zu Besuch, aber er flog nicht zu ihnen. »Ich will es lieber so in Erinnerung behalten, wie ich es kenne«, sagte er. »Das hilft mir.« Nessa fand es eine sehr pragmatische Art von Nostalgie. Er wollte sich sein Zuhause, wie er es im Kopf hatte, wie es für ihn real war, nicht zerstören. Halbe Wände, hochkant gestellt und noch mit Strukturtapete daran, aus den Angeln gerissene Küchenschränke. Der Container draußen auf der Straße quoll über vor Schutt. Nessa spürte einen Anflug von schlechtem Gewissen. Das waren die Überreste der Hoffnungen, die sich jemand auf ein Leben in diesem Haus gemacht hatte. Und jetzt waren diese Menschen tot und sie entsorgte die Relikte ihres einstigen Daseins. Nur Joey war im Haus und kehrte mit einer breiten, langstieligen Schaufel weiteren Schutt auf. Staub hing im Raum. Auf allen Flächen lagen dicke Schichten weißen Puders. Ein leichter Luftzug brachte die durchsichtigen Planen in Bewegung, die von der Decke hingen. Ein Holzrahmen mit einer schweren Plastikfolie und einer Tür trennte das Ober- vom Untergeschoss. Joey stützte sich auf seine Schaufel. Und? Stolz deutete er auf die Zerstörung ringsum. »Es ist alles so offen.« Nessas Stimme hallte durch die Leere und sie musste husten. Der trockene Staub kratzte in der Kehle. »Komm mit nach draußen«, sagte Joey. Er lehnte die Schaufel an die gerade frisch freigelegte Ziegelmauer und griff nach einer Plastiktüte. Sie setzten sich auf die Stufen vor der Haustür. Joey nahm seine Staubschutzmaske ab und wischte sich das Gesicht. »Riesenveränderung, oder?« In der Familie witzelten sie immer, Joey sei der Italiener. Sein Teint war dunkler als der von Dina und Nessa, aber es lag auch an seiner entspannten Grundhaltung und der lässigen Selbstsicherheit. Nessa konnte gar nicht anders, als jeden Mann, den sie kennenlernte, mit ihm zu vergleichen. Sein Ego, seine Selbstwahrnehmung, wie sehr er im Gespräch ein Bild von sich vermitteln wollte, anstatt einfach zu reden. Joey war das Bullshit-Barometer in ihrem Leben. Jetzt zog er zwei spiralgebundene Broschüren aus der Tüte. »Hier«, erreichte er eine. Auf dem Einband stand in großen Buchstaben Nessa Garvey, darunter ihre Adresse. Nessa blätterte um. »Mit Inhaltsverzeichnis?« Joey grinste, achselzuckend. Er zündete zwei Zigaretten an, gab ihr eine davon. Verschiedene CAD-Zeichnungen zeigten die Maße des Erdgeschosses, schlüsselten genau auf, wie viele Quadratmeter es insgesamt umfasste und wie viel Raum jedes einzelne Element einnehmen würde. Auf den Zeichnungen war zu sehen, wie viel heller die Küche sein würde, wenn Nessa in die rückwärtige Wand Fenster einbauen ließ und Spüle und Kochfeld als Insel zwischen Küche und Wohnraum platzierte, die dann zugleich auf der einen Seite als Küchentheke dienen konnte. Es gab auch Vorschläge zur Position von Kühlschrank und Backofen, Ideen, wo Sofas stehen könnten. Ein Kapitel befasste sich ausschließlich mit Bodenbelägen, Arbeitsflächen und Beleuchtung. Es war alles da. »Wie findest du das mit dem Glas zum Garten?« »Geht das denn? Mit meinem Budget?« »Klar, alles schon eingepreist.« Er blätterte ganz nach hinten. »Oh mein Gott, ich find's toll. Ich wusste gar nicht, dass du sowas kannst.« Verblüfft sah Joey sie von der Seite an. »Machst du Witze? Ich weiß gerade mal, wie man einen Computer anschaltet. Mit den Plänen arbeiten, das kann ich, aber ich habe keinen Schimmer, wie man die entwirft.« »Wer hat das dann gemacht?«
»Einer von den Iren.«
»Echt?« Als Kind hatte sie die Iren immer für erwachsene Männer gehalten. Und erst jetzt wurde ihr klar, wie jung sie eigentlich waren. Hauptsächlich Studenten. »Ronan ist praktisch fertig mit seinem Architekturstudium. Ihm fehlt nur noch ein Examen oder sowas. Aber er weiß schon, was er tut. Also mit der Kostenkalkulation und allem.
Klar, der kann das.
Du kennst ihn übrigens auch. So ein großer Stiller? Er war 3-4 Sommer bei uns. Jetzt arbeitet er in Philly, macht so eine Art Architektenpraktikum, aber auch weiter Entwürfe und Projektmanagement für Dad.
Ist es der, der die kleine Tür nach oben eingebaut hat?
Ja, genau der.« Joey drückte seine Zigarette an der Stufe aus. »Also, was sagst du zu den Plänen?«
»Ich sage ja. Zu allem«, antwortete sie.
Nessa liebte ihr neues Viertel. Abends stellte Sylvia von nebenan immer einen metallenen Gartenstuhl auf den Gehweg und rauchte eine Zigarette. Sie war Italienerin, so wie Nessas Mutter, und trug den gleichen goldenen Anhänger in Form eines Horns. Ein Cornetto, hatte Nessas Mutter immer dazu gesagt. Ein Amulett. Sylvia schimpfte für ihr Leben gern auf die ganzen jungen Neureichen und hing Erinnerungen an das alte Viertel nach, wie es gewesen war, bevor diese Emporkömmlinge herzogen.
»Solche wie ich«, sagte Nessa. »Du bist schon in Ordnung«, sagte Sylvia.
Alle paar Tage klingelte es an der Tür und draußen standen die beiden Jungen aus dem Nachbarhaus mit ihren Federballschlägern in der Hand. Sie hatten ein Netz im Garten gespannt, feuerten ihre Federbälle immer wieder über die Mauer auf Nessas Seite und mussten dann klingeln und sie bitten, sie ihnen zu holen. Bald würden Dina und Ruby einziehen. Die beiden Jungs waren zwar älter als Ruby, aber trotzdem Kinder, mit denen sie spielen konnte. Morgens brach Nessa auf, bevor Joey mit der Truppe anrückte, und blieb im Büro, bis sie sicher sein konnte, dass alle fort waren. Das ersparte ihr die Peinlichkeit, Smalltalk machen zu müssen, und das ungute Gefühl, das es ihr verschaffte, wenn andere für sie arbeiteten. Es war ihr unangenehm. Und vielleicht auch der Grund, warum sie nie mit den irischen Studenten geredet hatte, die alljährlich auftauchten. In wenigen Wochen war das Erdgeschoss ihres Hauses wie verwandelt. Alles war neu und frisch verputzt, bis auf die Fenster zur Straße hin und den Jugendstilkamin. Über die rückwärtige Wand ihrer Küche zogen sich große Scheiben. Terrassentüren führten zum winzigen Garten hinaus. Die Sonne schien von beiden Seiten ins Haus und ließ es selbst mit dem ungestrichenen grauen Putz noch leuchten. An dem Tag, als Dina ihren Termin beim Familiengericht hatte, machte Nessa früher Feierabend und ging zu Fuß nach Hause, um ihren Wagen zu holen.
Vom Fahrersitz aus betrachtete sie ihr Haus. Die Tür stand offen. Zwei Arbeiter traten heraus, mit Thermosflaschen und Bechern in der Hand. Sie liebte dieses Ritual der Iren. Sie setzten sich auf die Stufen. Der Jüngere war lebhaft, erzählte irgendwas, gestikulierte und redete ununterbrochen. Der Ältere amüsierte sich über ihn. Ein paar Mal lachte er, und Nessa sah weiter zu, wie er sich Tee eingoss und dann eine Zigarette anzündete. Er war groß, bewegte sich lässig und entspannt. Ein paar Minuten blieb sie noch sitzen, dann ließ sie den Wagen an und fuhr los, um Ruby abzuholen. Ruby stand schon an der Tür, als Nessa vor dem Haus hielt, und rannte ihr entgegen. An ihrem Arm baumelte eine große Plastiktüte voller Brot.
»Granddad hat mir Brot für die Enten gegeben«, rief sie.
Ihr langes, dunkles Haar war zu dicken Zöpfen geflochten, die ihr über den Rücken wippten. Nessa blieb beim Wagen stehen. Ihr Vater winkte vom Eingang aus, während Ruby in ihren Kindersitz auf der Rückbank kletterte. Nessa schnallte sie an.
»Gut, dann gehen wir mal Enten füttern. Haverford College-Enten oder Willows-Enten? Die klugen oder die wilden?« »Die wilden, Nessa!«
Ruby liebte The Willows, einen großen, von Weiden umstandenen Park mit einem Teich und einer abschüssigen Wiese. Als Kinder waren Nessa, Dina und Joey dort oft Schlitten gefahren. Ruby ließ sich immer wieder von Nessa erzählen, wie es gewesen war, wenn nächtliche Schlittenfahrten organisiert wurden und mehrere hundert Kinder auf Rodeltellern oder Mülltonnendeckeln, teuren Schlitten mit Lenkungen, Plastiktüten und allem, was sonst noch da war, den Hang hinuntertrudelten, sausten, zusammenstießen, der Länge nach in den Schnee fielen. Und das alles im Stockdunkeln. Sie ließen den Wagen stehen und gingen den Parkweg entlang, dann den Hang hinunter zum Teich. Ruby machte sich gleich an die Arbeit, angelte Brotkrumen für ein Grüppchen Wildenten aus der Tüte, das bereits lautstark über das schwarze Wasser auf sie zuhielt. Irgendwas hatte Nessa doch über Enten und ihr Quaken gelesen. Die Entenmütter, fiel ihr wieder ein, hatten einen ganz bestimmten Ruf für ihre Jungen, den sogenannten Decrescendo-Ruf, den die Küken kilometerweit hörten. Ruby warf den zankenden Enten das Brot hin und Nessa musterte sie nachdenklich. Was hatte Ruby mitbekommen? Was war mit diesen Erinnerungen passiert? Alles, was Lukas getan hatte, die vielen Male, die Dina zu ihm zurückgekehrt war, die Zeit, als es ihr schlecht ging, die Nächte, als er bei ihr vor der Tür stand. Was davon hatte Ruby behalten? Waren die Erinnerungen einfach verschwunden oder waren sie unter anderem begraben? Ruby wirkte ganz unberührt davon, wie sie da am Ufer entlang rannte, gefolgt von einem V aus Wasservögeln, die ihre Brottüte im Blick behielten. Die Wiese hinter ihnen war leer. Hier war kein Mensch, nur Bäume und Weite. Sie waren dabei, sich Stück für Stück von Lukas zu befreien. Dina würde nicht mehr zu ihm zurückgehen. Er hatte seinen Zugriff auf sie verloren. Nessa setzte sich ins Gras und Ruby rannte neben den grünen Enten her, über den allergrünsten Rasen inmitten der Weiden. Als die Enten alles Brot vertilgt hatten, ging Nessa mit Ruby einkaufen, damit sie sich Bezüge für ihr neues Bett aussuchen konnte. Sie entschied sich für eine Garnitur mit Fröschen. Während sie an der Kasse standen, entdeckte Ruby einen kleinen Sitz, der an drei Hanfseilen von der Decke hing, und wollte ihn unbedingt ausprobieren. »Er ist höhenverstellbar«, sagte die Verkäuferin. »Wie alt ist sie denn?«
»3.«
»3,5«, rief Ruby, umklammerte mit beiden Händen Nessas Arm und schwang ihn hin und her. »Für das Alter ist er bestens geeignet. Sie kann damit nicht umkippen.« Ruby setzte sich, hielt sich an zweien der drei Seile fest und lehnte sich so weit zurück, dass ihre Zöpfe über den Boden streiften.
»Gekauft«, sagte Nessa.
In der Parish Street angekommen, rannte Ruby ihr voraus die Stufen hoch und drückte die Haustür auf. Sie war nicht abgeschlossen. »Joey muss wohl noch da sein«, dachte Nessa. Es war fast 6 und die Arbeiter machten freitags immer früher Schluss. »Na, du Früchtchen, wo kommst du denn her?« sagte eine Stimme hinter der Staubschutzplane hervor. Einen Moment lang erstarrte Nessa. Dann entspannte sie sich wieder. So redete Lukas nicht, und jetzt, mitten in den Sorgerechtsverhandlungen,
würde er sowieso nicht wagen, auch nur einen falschen Schritt zu machen. Es war einer von den Iren, der, den sie vor ein paar Stunden draußen auf den Stufen hatte rauchen sehen. Er fing Ruby auf, hob sie hoch über seinen Kopf und setzte sie sich dann auf die Hüfte.
»Bist du Ronan?«
»Ja.« »Ich bin Nessa.«
»Ich weiß.«
»Eigentlich hätte ich dich längst mal ansprechen sollen, also, um mich für das alles hier zu bedanken. Die Planungen, die Entwürfe, die Entscheidungen.« Sie zeigte auf den Raum ringsum. »Es ist alles so perfekt geworden. Wirklich. Und ich bin so beschissen in solchen Dingen.«
»Nessa«,
sagte Ruby missbilligend.
»Ach je, sorry. Ich keife wie ein Fischweib.«
»Bitte? Nur so eine Redensart. Tut mir leid.« Verlegen konzentrierte er sich ganz auf Ruby, die er immer noch auf dem Arm hielt.
»Und Ruby, was führt dich heute hierher in dein Schloss?«
»Ich will mir mein Zimmer anschauen. Nessa hat mir ein Bett gekauft und ich habe eine neue Schaukel.«
Nessa hatte den in Plastik verpackten Schaukelsitz hereingetragen. Der hing im Laden und ich habe sie gar nicht mehr runtergekriegt. Die Verkäuferin meinte, wenn ich ihn ganz tief hänge, kann nichts passieren.
»Soll ich das für euch machen?«
Er stellte Ruby ab und griff nach dem Paket.
»Ich kann's gleich jetzt erledigen. Alle anderen sind schon weg ins Wochenende.«
»Echt? Würdest du?
Das wäre wirklich toll.«
»Kein Problem.« Er sah sich bereits den Haken an. Oben hielt Nessa Ruby die Augen zu, bevor sie ihr Zimmer betraten.
»Okay, jetzt kannst du gucken.«
»Ist das mein Bett?«
»Ja.«
»Und wo ist das von Mom?«
»Das steht in ihrem Zimmer, gleich nebenan.« »Und ich schlafe unter euch. Das habe ich dir beim letzten Mal gezeigt.«
Ruby drehte sich einmal um sich selbst.
»Es ist anders. Ich mag das.«
Nessa ließ Ruby dabei helfen, die neuen Kissen und die Bettdecke auszupacken und das Bett zu machen. Ruby legte sich darauf und schaute zur Decke hinauf. Sie sah aus wie Dina auf alten Kinderfotos. Das blasse Gesicht, die dunklen Augen, die roten Bäckchen. Ronan kam herein und zu dritt gingen sie durch das Zimmer und überlegten, wo der beste Platz für die Schaukel wäre.
»Ich finde, sie sollte nah am Fenster hängen«, sagte Ronan. »Dann kannst du schaukeln und dabei rausschauen.«
Ruby und Nessa setzten sich, an das kleine Bett gelehnt, auf den Holzboden und spielten »Ich sehe was, was du nicht siehst«. Zum zweiten Mal an diesem Tag beobachtete Nessa Ronan. Er wirkte gelassen und ungezwungen. Älter als die anderen Arbeiter, aber doch jünger als sie selbst. Joey hatte erzählt, dass er noch studierte. Dina und sie waren beide unter Männern aufgewachsen, die mit den Händen arbeiteten. Und Nessa war überzeugt, dass sie das irgendwie geprägt hatte. Sie fühlten sich beide zu Männern hingezogen, die praktisch veranlagt waren. Lucas war praktisch veranlagt. Aber Ronan war anders als Lucas. Das sah sie gleich.
»Nessa! Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist grün«, rief Ruby.
Nessa lachte. Sie wusste, dass es Ronans T-Shirt sein musste.
»Ein Frosch von deiner neuen Bettwäsche?
Nein.«
Ruby schüttelte den Kopf und schielte noch einmal verstohlen zu Ronan hin. Er streckte sich gerade, um ein Loch in die Decke zu bohren. Während er arbeitete, bewegten sich seine Schulterblätter unter dem T-Shirt, und er hatte sich ein paar Schrauben zwischen die Lippen geklemmt.
»Die Blätter vor dem Fenster?«
»Nein«,
quietschte Ruby.
»Gibst du auf?«
»Ronans T-Shirt.«
Ruby zog einen Flunsch und sagte nichts mehr. Dann hing die Schaukel, und Ronan stützte sich testhalber darauf.
»So«, sagte er, »das dürfte halten. Komm mal her.«
Ruby rappelte sich vom Boden hoch und warf sich auf den Sitz. Sie hielt die Hanfseile fest und lehnte sich zurück, schaukelte bereits hin und her. Ronan setzte sich im Schneidersitz neben Nessa auf den Boden. Er hatte Zementstaub in den Haaren, an seiner Kleidung klebten Putzreste. Die Hände waren voller Farbsprenkel. Er sah sie an, unverwandt. Das brachte sie ein bisschen aus dem Konzept. So saßen sie da und sagten nichts. Nessa wusste gar nicht, wo sie hinschauen sollte.
»Wie alt bist du?«, fragte sie.
»Wie bitte?«
Die Frage schien ihn zu überraschen.
»Oh, das war jetzt wohl eine unhöfliche Frage.«
24. Alt genug. Ein bisschen klang es, als wollte er sich rechtfertigen. Ich habe schon als Jugendlicher in dem Bereich gearbeitet. Mehrere Dutzend Häuser. Das habe ich nicht gemeint. Sie spürte ihre Wangen warm werden. Fast wusste sie selbst nicht mehr, was sie gemeint hatte. Ich bin 3 Jahre älter als du. Das sagte sie mehr zu sich selbst. Wir sind uns schon begegnet, sagte er. Ach ja? Mehrmals sogar. Und ich habe dich im Laufe der Jahre oft bei deinen Eltern gesehen. Im Grunde kenne ich deine ganze Familie, nur dich nicht. Vor ein paar Jahren war ich im Sommer bei dieser Ausstellung, die du kuratiert hast, in West Philly. Und vor Weihnachten bin ich zur Beisetzung deiner Mutter rübergekommen. Diese Worte, die Beisetzung deiner Mutter, warfen sie fast um. Da war er einmal um die halbe Welt geflogen, um an der Beisetzung teilzunehmen, und sie erinnerte sich nicht einmal an ihn. Es waren so viele Leute da gewesen. Herrje, du bist ja ein richtiger Stalker. Sie versuchte, die Rührung mit einem scherzhaften Ton zu überspielen. Er lachte. Es klang gut. Rechts und links von seinem Mund zeigten sich ein paar Fältchen, und sie dachte sich, wie schön er war. Er setzte dazu an, etwas zu sagen, und sie streckte instinktiv die Hand aus und strich ihm mit dem Handrücken über die Wange. Er fuhr zurück, als hätte sie ihn geschlagen. Nessa zog die Hand weg und vergrub sie im Schoß. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Shit. Tut mir leid, ich kenne dich ja überhaupt nicht. Es tut mir wirklich leid. Ruby hatte aufgehört zu schaukeln und sah zu ihnen herüber. Alles schien stillzustehen. Es war unerträglich.
Da seid ihr!
Dina kam ins Zimmer.
Mami!
Ruby rutschte von ihrer Schaukel und Dina kniete sich hin und zog sie an sich. Hallo Ronan, sagte sie, die Arme weiter um Ruby geschlungen. Nessa, ich brülle mir da unten seit 5 Minuten die Seele aus dem Leib.
Oh, wir, also Ronan meine ich, hat Rubys neue Schaukel für sie aufgehängt. Guck, Mami, ein Mondstuhl.
Ruby rannte wieder hinüber und tippelte zurück, soweit es ging, um dann vorwärts zu schaukeln. Sie sahen ihr alle zu. Sie lehnte sich nach hinten, streckte die Zehen durch.
Geradezu magisch, sagte Dina und drehte sich wieder zu ihnen um.
Sie sah erst Nessa, dann Ronan an und lächelte.
Alles in Ordnung?
Nessa wusste nicht, welche Miene sie aufsetzen sollte. Dina hatte das Unbehagen sofort gespürt.
»Wie war's denn heute?«, fragte Ronan. Seine Stimme klang jetzt anders. Er stand vom Boden auf.
Er wusste von Dinas Gerichtstermin? Nessa stand ebenfalls auf.
»Hart«, sagte Dina. »Er war da.«
Sie sah zu Ruby, die leise singend in ihrer Schaukel lag, um sicherzugehen, dass sie nicht zuhörte. »Keine Ahnung, wie das weitergeht.« »Die psychologischen Gutachter haben ihre Aussagen gemacht.« Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber die eigentliche Verhandlung durfte bald angesetzt werden. Dina war dünn geworden. Der Gummizug ihres Kleides schlackerte ihr um die Taille. Der Prozess belastete sie alle, ließ keinen Lebensbereich unberührt. Dina war ausgelaugt, musste aber weitermachen. Es war entscheidend, dass sie weder körperliche noch psychische Schwachstellen zeigte. Lucas versuchte, ihre psychische Erkrankung gegen sie zu verwenden. Den Selbstmordversuch während des Studiums, die Ermittlungen bei der Arbeit, die Verhaftung. Dabei war er es gewesen, der sie überredet hatte, die Medikamente abzusetzen. Sie mussten mehr als wachsam bleiben. Dina durfte keinen einzigen Tag bei der Arbeit fehlen. Sie traute sich nicht, auch nur einen Tropfen Alkohol zu trinken. Ruby durfte keine Schrammen oder blauen Flecken davon tragen. Alles konnte gegen sie verwendet werden.
Wir sollten los. Komm, Ruby, ab ins Auto. Nur noch einmal.
Wir brechen jetzt alle auf, du Räuber.
Ronan hob sie aus der Schaukel und Ruby lachte.